Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Er vereint das Beste zweier Welten. Schnellste Reflexe, ein Computergedächtnis und ein auf Lebensdauer funktionierendes Programm für polizeilichen Straßeneinsatz. Ist das nicht großartig?
Und hier ist er nun. Robocop.
Als kleines Kind stand er früh morgens auf, um sich Boxkämpfe oder Formel-1-Rennen im Fernsehen anzuschauen. Inzwischen sorgt Oscar Pistorius dafür, dass Menschen in aller Welt seinetwegen den Fernseher einschalten. Und er, dem seit frühester Kindheit beide Unterschenkel fehlen, zieht die Zuschauer an.
Vom Individuum her gesprochen ist es natürlich völlig legitim, dass man eine Hoffnung reinsetzt, auch in die technische Entwicklung von gut zu tragenden Geräten, die das Leben einfach besser machen. Und dann gibt es aber halt noch eine andere gesellschaftliche Ebene, wo dann mit der Hightech-Prothese eben diese Idee dieser universellen Verbesserbarkeit des Körpers auftaucht.
Das ist ein Cyborg, du Idiot! Der speichert alles, was du sagst!
Die Mensch-Maschine. Faszinierend und unheimlich, übermenschlich und maschinenähnlich. Das ist noch die fiktive Seite der Verschmelzung des Menschen, Menschen mit der Technik. Die Technik, die Menschen hilft, ist dafür ganz real. So real, wie kürzlich der weltweit über die Bildschirme rasende Oscar Pistorius.
Pistorius, zweiter von rechts mit den bekannten Schwächen. Aber der kommt noch. Reicht's? Das ist die Frage. Der Amerikaner ist schon dran an ihm. Greg Nixon und vorbei. Kommt er jetzt? Jetzt verliert er zumindest nicht mehr. Er hält den Abstand zu den anderen. Jetzt kommt die Zielgerade. Sie sind stärker als er. Noch drei Leute streiten sich um zwei Plätze und Pistorius bricht ein bisschen ein. Gonzalez gewinnt. Pistorius beendet sein Abenteuer WM der Nichtbehinderten auf einem achten Rang im Semifinale.
Er hat uns veranlasst zu dieser Sendung. Der Sprinter Oscar Pistorius, der Mann ohne Unterschenkel, lief bis ins Halbfinale über 400 Meter bei der Leichtathletik-WM. Mit seinen Hightech-Carbonfedern unter den Knien hat er über die Jahre Gutachter, Gerichte und die Öffentlichkeit beschäftigt. Welche Vor- und welche Nachteile hat er gegenüber anderen Läufern, die nur Mensch sind, ohne technische Hilfsmittel laufen, ohne Technik. Seine Geschichte hat uns beschäftigt und tut dies auch noch ausführlicher später in der Sendung. Sie hat uns aber vor allem zu der Frage der Optimierbarkeit des Menschen geführt. Denn längst sind technische Bauteile, Prothesen und künstliche Gelenke Teile unseres Körpers geworden. Manche auch computergesteuert oder unterstützt. Sie helfen Lebensqualität steigern, selbstständig zu leben. Gibt es die Mensch-Maschine also schon längst nicht nur auf der Leinwand, sondern überall? Klären wir erst einmal, was alles schon geht an Maschine am und im Menschen, am Beispiel von Prothesen. Professor Florentin Wörgötter vom Bernstein-Fokus für Neurotechnologie an der Uni Göttingen. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Pistorius läuft mit Carbonfedern. Es gibt aber auch Prothesen, die computergesteuert funktionieren. Wie geht das?
Ja, was man heutzutage macht, ist, man nimmt also Informationen, die vom Laufvorgang erzeugt wird. Also wenn der Mensch sich bewegt, ne, dann verstellen sich ja dessen Gelenke. Das kann man messen mit Sensoren. Sensorinformationen gibt man dann zum Beispiel auf kleine Mikroprozessorsysteme, damit die Prothese auf das Laufmuster besser anzupassen. Sodass also gerade bei Patienten, der ja normalerweise kein normales Laufmuster erzeugt, dass dann also ein natürliches Laufmuster entsteht, was dann auch erstens besser aussieht, zweitens langfristig verträglicher ist, dass die Person nicht so stark ermüdet. Und das sind so neue Richtungen in der Prothetik, die also jetzt gerade verfolgt werden.
Sie sagen jetzt, die gerade verfolgt werden, also ist eigentlich noch stärker vertreten die, ich nenne es mal konventionelle Prothese, die eher passiv ist, also die wie früher das Holzbein einfach nur angebracht wird und dann muss sie über Muskeln mitbewegt werden?
Ja, das Holzbein liegt natürlich lange zurück, Gott sei Dank. Zwar ist es richtig, dass nach wie vor die Prothesen tatsächlich eher passiv sind. Das heißt, es werden nur wenige Messpunkte benutzt und es wird auch nur wenig nachgeregelt. Das heißt also, wir haben noch einen relativ langen Weg da vor uns, um zu einer stark adaptiven, also einer sich gut anpassenden Prothese zu kommen. Aber das ist jetzt wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren der Fall. Und da werden vermutlich auch Produkte auf den Markt kommen, die den Menschen also auch besser helfen können.
Mhm. Aber wie genau funktioniert das dann? Woher kommt das Signal und wo geht es hin? Also sind da Motoren mit im Einsatz oder was ist die Mechanik dahinter?
Ja, zunächst mal kommen die Signale zumeist von Sensoren, die oft an den Prothesen selber angebracht werden oder zum Teil auch mittlerweile an anderen Bereichen des Körpers. Sagen wir mal, beim Laufen ist das so ein Fall, da kann man also auch Sensoren in der Hüfte anbringen, um eine Knieprothese zu steuern. Das ist die Möglichkeit, die man hat. Unsere Informationen kann man, wie schon erwähnte, an Mikroprozessorsysteme schicken und die erzeugen dann also Steuersignale. Diese Steuersignale können zu Motoren geschickt werden. Oft werden sie aber nur zu, ich sag mal, Stoßdämpfern, also zu dämpfenden Elementen geschickt, sodass also in einem Laufvorgang zum Beispiel, wenn das Bein auf den Boden wieder auftrifft, dass dann also eine Dämpfung entsteht und dass die Person also nicht wegknickt und ähnliches mehr. Ne? Das muss ja in dem Moment.
Mhm. Aber ist das denn so jetzt, um es nochmal begreifbarer zu machen, dass also dann irgendwo zum Beispiel bei dem Beispiel, was Sie gerade genannt haben, Herr Wörgötter, sowas wie beim EEG, so ein kleiner Pad an der Hüfte angebracht ist, der nimmt ein Signal ab, schickt es dann weiter, aber man fragt sich, was ist das jetzt für ein Signal? Macht der Patient dann in dem Moment eine Zuckung in der Hüfte bewusst oder denkt er einfach nur, jetzt würde ich gerne mein Knie bewegen?
Ja, wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal können wir eben rein mechanische Signale messen. Das sind also tatsächlich Winkel, die haben also mit den Nervensignalen noch gar nichts zu tun. Das ist die eine Möglichkeit, was man da messen kann. Was Sie aber richtig erwähnt haben, was man auch messen kann, ist, man kann sogenannte Biosignale abgreifen. Das können also lapidar gesprochen Muskelzuckungen sein. Also dass zum Beispiel von der Restgliedmaße noch Aktivität ausgeht. Und diese Aktivität kann dann benutzt werden, um eben auch eine Prothese zu steuern. Das wären also Muskelsignale, die abgegriffen werden. Was im Prinzip auch geht, teilweise ist es ein bisschen schwieriger, man kann auch Nervensignale verwenden. Na, unsere Muskeln werden ja von Nerven angesteuert, das heißt also, die Signale, die sind sich durchaus ähnlich. Also diese beiden Signaltypen, die stehen uns als Biosignale prinzipiell für die Ansteuerung von Prothesen zur Verfügung.
Mhm. Und wie kann ich die als Patient bewusst erzeugen? Also funktioniert das eben dann, um das nochmal zu klären, darüber, dass ich denke, ja, ich bewege jetzt meinen rechten Zeigefinger?
Ähnlich ist das tatsächlich. Also Beispiel Handprothese ist ein ganz gutes Beispiel, weil die Hand macht ja etwas vielfältigere Bewegungen als das Bein. Ich meine, normal, wir gehen, okay, dann machen wir also einen bestimmten Gangzyklus, aber mit der Hand machen wir Greifbewegungen, die Hand wird abgeknickt, abgewinkelt, gedreht. Und es ist tatsächlich so, dass also Versuche und auch so schon prototypische Systeme existieren, die das ausnutzen, dass der Mensch also eine bestimmte Bewegung denkt, dass dann aus dem Armstumpf entsprechende Signale noch abzuleiten sind, die, wäre eine Hand noch vorhanden, dazu führen würden, dass also die menschliche Hand auch diese Bewegung durchführt. Diese Signale sind natürlich für eine menschliche Hand gemacht. Das heißt, wenn wir eine Prothese mit sowas ansteuern wollen, müssen wir sozusagen dieses Signalgemisch, was da abgeleitet wird, was da registriert wird, erstmal vorverarbeiten. Da kommen also wieder die Mikroprozessoren ins Spiel, weil die müssen aus diesem ganzen Signalwust vernünftige Steuersignale erzeugen, die dann dazu führen, dass also die richtige Handbewegung ausgeführt wird.
Das ist etwas, das klingt sehr kompliziert. Sie sagen, es ist auch noch nicht so üblich, es ist noch nicht machbar auf der breiten Ebene, aber es kommt, es wird immer mehr. An welche Anwendungsgebiete denkt man denn da? Sie haben eben von Körperteilen gesprochen, wo noch eine Aktivität drin ist. Das kann ja sicher bei Schlaganfällen passieren, dass da nicht mehr alles funktioniert, aber eben doch noch ein bisschen was. Für welche Fälle denkt man denn noch an sowas?
Im gesamten Bereich der sogenannten Prothetik und Orthetik. Man unterscheidet ja zwischen Prothesen, die eine Gliedmaße komplett ersetzen, und Orthesen, da ist die Gliedmaße noch vorhanden, aber aufgrund einer Schädigung nicht mehr voll funktionsfähig. Das wäre eben zum Beispiel Schlaganfall oder Rückenmarksverletzung. Da haben Sie also dann normalerweise, der Körper ist da noch vollständig, aber die Gliedmaßen sind nicht mehr voll funktionsfähig. Man kann in beiden Fällen versuchen, den entsprechenden Patienten zu helfen, indem man eben über Biosignale oder eben über andere sensorische Signale versucht, Prothesen anzusteuern. Bei den Restfunktionalitäten, also bei den Orthesen, haben wir aber durchaus das Problem, dass oft die Restfunktionalität eher störend ist.
Also dass da zum Beispiel nochmal eine Bewegung passiert, die unbewusst passiert, die eben der Patient auch gar nicht will.
Das ist genau Das macht das Problem durchaus viel schwieriger. Also für den Prothesentechniker und für den Arzt sind eigentlich Amputationen der einfachere Fall, der einfache zu behandelnde Fall. Restfunktionalität ist oftmals eher schwierig in den Griff zu kriegen.
Weil dann das Stück Mensch unter Umständen der Maschine etwas ein bisschen querschießt. Genau, Professor Florentin Wörgötter vom Bernstein-Fokus für Neurotechnologie an der Uni Göttingen, ganz herzlichen Dank. Soweit ist man mittlerweile mit der Verknüpfung von Mensch und Maschine und auch von wirklich ausgefeilter Technik. Schlauer, höher, weiter, die Mensch-Maschine, der Tag in HR2 Kultur.
Als ich den Winter 1801 in Emm zubrachte, traf ich da selbst eines Abends in einem öffentlichen Garten den Herrn C. an, der seit kurzem in dieser Stadt als erster Tänzer der Oper angestellt war und bei dem Publikum außerordentliches Glück machte. Ich sagte ihm, dass ich erstaunt gewesen wäre, ihn schon mehrere Male in einem Marionettentheater zu finden, das auf dem Markte zusammengezimmert worden war und den Pöbel durch kleine dramatische Burlesken mit Gesang und Tanz durchwebt belustigte. Diesen Umstand konnte ich nicht leugnen. Ich erkundigte mich nach dem Mechanismus dieser Figuren und wie es möglich wäre, die einzelnen Glieder derselben und ihre Punkte, ohne Myriaden von Fäden an den Fingern zu haben, so zu regieren, als es der Rhythmus der Bewegungen oder der Tanz erfordere. Jede Bewegung, sagte er, hätte einen Schwerpunkt. Es wäre genug, diesen in dem Inneren der Figur zu regieren. Die Glieder, welche nichts als Pendel wären, folgten ohne irgendein Zutun, auf eine mechanische Weise von selbst. Er setzte hinzu, dass diese Bewegung sehr einfach wäre, dass jedes Mal, wenn der Schwerpunkt in einer geraden Linie bewegt wird, die Glieder schon Kurven beschrieben. Und dass oft, auf eine bloß zufällige Weise erschüttert, das Ganze schon in eine Art von rhythmischer Bewegung käme, die dem Tanz ähnlich wäre. Ich fragte ihn, ob er glaubte, dass der Maschinist, der diese Puppen regierte, selbst ein Tänzer sein oder wenigstens einen Begriff vom Schönen im Tanz haben müsse.
Gedanken über Mensch und Maschine in Heinrich von Kleist, über das Marionettentheater, später mehr davon. Mensch und Maschine rücken mittlerweile ganz schön nah aneinander heran, sogar ineinander hinein, und dadurch stehen Fragen im Raum, die uns zu dieser Sendung veranlasst haben und die wir klären wollen. Ab wann kann man von einer Verschmelzung von Mensch und Maschine sprechen? Schon beim Herzschrittmacher oder erst bei der per Gedanken gesteuerten Armprothese? Ist das eigentlich ethisch vertretbar, was sich da tut, oder ist das nun eben der Gang der Dinge, dass der Mensch sich nicht mehr biologisch, sondern technisch weiterentwickelt. Evolution, neue Form von Evolution eben. Und dafür schauen wir uns zuerst noch etwas genauer an, wie weit wir eigentlich sind mit den Maschinen am und im Menschen, die Defizite ausgleichen oder auch den Menschen optimieren. Schon heute werden Prothesen nicht mehr nur passiv genutzt, wie seinerzeit das unbewegliche Holzbein. Längst sind computergesteuerte oder unterstützte Prothesen im Einsatz, davon haben wir gehört. Und mittels Computertechnik wird auch versucht, gelähmte Gliedmaßen wieder zu aktivieren. Wie das in der Praxis aussieht, beschreibt uns Marieke Degen.
Vor 10 Jahren haben Ärzte an der Uniklinik Heidelberg eine vielversprechende Neuroprothese getestet. Free Hand hieß das System und es sollte querschnittgelähmten Patienten dabei helfen, ihre Hand wieder zu bewegen. Die Ärzte pflanzten dafür Elektroden unter die Haut und mit Hilfe der Elektroden konnten die Patienten wieder zugreifen und loslassen. Das System war das Beste, was die Neuroprothetik zu bieten hatte. Und doch habe man nur wenigen Patienten helfen können, sagt Rüdiger Rupp, Ingenieur und Forschungsleiter am Querschnittzentrum der Uniklinik Heidelberg.
Nun ist das Problem, dass wir nur einen Griff herstellen können. Das heißt, der Patient muss selber noch in der Lage sein, seine Hand zu dem Objekt hinzubewegen und auch das Objekt entsprechend zu bewegen. Das heißt, er muss über einen aktiven Ellenbogenfunktion verfügen und über aktive Schulterfunktion.
Von 70 Gelähmten seien damals nur 3 für das Implantat in Frage gekommen. Alle anderen waren zu schwer verletzt. Sie konnten ihre Hände und ihre Arme nicht mehr bewegen.
Und dann sitzen sie vor einem Patienten und müssen ihn wieder heimschicken. Und sie wissen ganz genau, dass der zu Hause wieder in seine Unselbstständigkeit rutscht. Und das ist genau der Grund gewesen, wo ich sagte, meine Güte, es muss doch möglich sein, denen auch noch was anzubieten. Und das war die Idee für Orthojacket.
Orthojacket ist eine Jacke, die 2 Neuroprothesen vereint und dabei angenehm zu tragen ist wie Skiunterwäsche.
Ein aktiv angetriebener Ärmel, so kann man sich's eigentlich vorstellen.
Die Patienten bekommen Elektroden von außen auf den Arm geklebt. Die Elektroden übernehmen die Funktion der geschädigten Nerven. Wenn der Patient die Hand bewegen will, sendet sein Gehirn Nervenimpulse zu den Muskeln. Allerdings sind die Impulse zu schwach, um die Muskeln zum Zucken zu bringen. Hier kommen die Elektroden ins Spiel. Sie messen die Impulse und registrieren, wenn der Patient zugreifen möchte. Die Impulse werden dann durch Strom von außen verstärkt, sodass der Patient tatsächlich wieder zugreifen kann. Die zweite Komponente der Orthojacket sind Orthesen, Kunststoffteile, die an den Arm angepasst sind und die mit besonderen Motoren angetrieben werden.
Das sind nämlich sogenannte Fluidikantriebe. Diese Fluidikantriebe, das muss man sich vorstellen, das ist ein Balg, den man, wenn man ihn mit Wasser füllt oder mit Luft füllt, der sich aufbläst und dadurch eine Bewegung erzeugen kann, also auch eine Drehbewegung im Gelenk. Der Vorteil von diesen Motoren ist, sie enthalten kein Eisen, sondern das sind Kunststofffolien. Das heißt, die sind unglaublich leicht.
Die Flüssigkeit für die Motoren soll in einem kleinen Tank am Rollstuhl aufbewahrt werden. Der Strom für die Elektroden kommt aus der Rollstuhlbatterie. Ein kleiner Computer sorgt dann dafür, dass die Muskeln, Elektroden und Orthesen koordiniert zusammenarbeiten. Ein 17-Jähriger soll Orthojacket als erster testen.
Er ist so weit, dass er über die Stimulation einen Griff hat, einen Griff bekommen hat. Wir sind gerade dabei, die Orthesenkomponenten mit den Fluidaktoren zusammenzubringen, damit wir quasi seine Ellenbogenfunktion unterstützen können. Und dann haben wir schon mal ein erstes Zwischenergebnis. Und das sieht so aus, als ob wir damit auch tatsächlich in den nächsten Wochen auch die ersten Patientenversuche da auch wieder starten können.
8 Stunden am Tag sollen die Patienten die Jacke tragen können. Das ist das Ziel. Bis dahin muss das Team um Rüdiger Rupp noch einige technische Hürden nehmen. Eine davon ist, alle Teile der Jacke aus Stoff herzustellen. Im Moment bestehen die Orthesen noch aus Plastik. Und dann machen die Elektroden noch Schwierigkeiten. Sie müssen jedes Mal exakt auf dieselben Stellen am Arm angeklebt werden, damit die Patienten auch immer wieder die gleichen Bewegungen machen können. Doch in ein paar Jahren, so hoffen die Entwickler, könnte die Jacke den Patienten für 8 Stunden am Tag ein kleines bisschen Selbstständigkeit zurückgeben.
Marieke Degen über beeindruckende Versuche, mit der Technik gehandicapten Menschen das Leben zu erleichtern. Daran arbeitet auch Achim Kunze, Orthopädie-Technikermeister mit dem Sanitätshaus Kunze in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Abend, Frau Fuhrmann.
Wer kommt denn zu Ihnen und wie sprechen Sie die Patienten zuerst an?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Die Patienten kommen auf 2 Wegen zu uns. Der eine ist, dass Patienten amputiert sind, wissen, dass wir Prothesen herstellen und sich dann an uns wenden. Der häufigere Weg ist aber, dass wir die Patienten im Krankenhaus schon besuchen. Entweder wir haben sie auf dem Weg begleitet, bei dem versucht wurde, medizinisch und mit orthetischen Versorgungen durch uns das Bein zu retten. Das ist gerade beim Patienten mit Durchblutungsstörungen so und das ist beim Diabetiker so. Das heißt, diese Patienten kannten wir vorher schon. Oder aber wir werden in eine Klinik gerufen und bekommen halt einen Patienten vorgestellt, der amputiert ist und werden gebeten, dann eine Versorgung einzuleiten.
Müssen Sie denn bei jedem Patienten ganz genau auch individuell gucken, was braucht er, wie läuft er, welche Form von Prothese brauche ich? Oder kann man da auch sagen, ja, es gibt durchaus ein paar Standardangebote?
Also individuell, wie der Mensch ist, so individuell muss zum guten Schluss auch das Bein ersetzt werden, das er verloren hat. Und deswegen muss man schon ziemlich viel hinterfragen, um eine möglichst optimale Versorgung ableiten zu können.
Wie sieht denn so eine optimale Versorgung aus? Früher war das ja auch, mein Handwerksberuf ist das immer noch, was Sie machen als Orthopädie-Techniker, aber früher wurde da geschmiedet, es wurde mit Holz gearbeitet. Wie ist das heute?
Also Schmieden habe ich auch noch gelernt. Mit Holz arbeiten wir auch immer noch. Wir haben durchaus noch Patienten, die vom Zweiten Weltkrieg kriegsversehrt sind und seit 60 Jahren ein gut funktionierendes Prothesensystem aus Holz tragen. Aber heute kommen vorwiegend Kunststoffe zum Einsatz.
Und die gießen Sie dann passend für den Patienten oder muss man sich das vorstellen?
Wir machen einen Gipsabdruck, also mit Gipsbinden ein Modell vom Stumpf. Das wird dann wiederum ausgegossen, dass wir eben ein Positiv in der Werkstatt haben. Das muss dann zweckmodelliert werden und dann werden verschiedene Schichten Kunststoff aufgebracht, die individuell angefertigt sind, so dass diese Prothese auch nur dem einen Patienten passen kann.
Wie erleben Sie das denn, Herr Kunze? Sie arbeiten ja schon lange auch mit Patienten zusammen und fertigen schon lange Prothesen für Patienten an. Haben Sie das Gefühl, dass dieses fremde, nicht natürliche Körperteil über die Jahre durchaus auch ein Teil dieses Menschen wird?
Das wird unbedingt ein Teil des Menschen. Und das Wichtigste ist, dass Sie eine sehr gute Schaftpassform haben. Beim Schaft sprechen wir von dem Container, in das der Stumpf hineingesteckt wird, das eben dann über die Haut als Interface die Verbindung zum Patienten herstellt. Und je genauer das sitzt, desto genauer gibt die Haut zum guten Schluss auch dem Gehirn ganz unbewusste Rückmeldung, in welchem Belastungszustand und in welchem Schwungphasenzustand ist denn meine Prothese.
Was meinen Sie mit Schwungphasenzustand?
Das ist ja so, dass man einmal bei dem Bang auch im ganz normalen Laufzyklus eben eine Standphase hat, man steht mit der Ferse auf und dann hat man eine Phase, in der man sich mit den Zehen abstößt, dann kommt die Phase, wo über die Hüfte das Bein nach vorne gebracht wird und die Ferse wieder Kontakt findet. Und das ist die Schwungphase. Und natürlich muss ein Prothesenläufer auch wissen, ist meine Prothese jetzt schon vorne, kann ich sie schon belasten oder ist sie noch hinten? Das ist ganz wichtig, wenn Sie Patienten haben, wie jetzt auch einen Sportler, der sehr schnell läuft und der auch sein Kniegelenk verloren hat, dass der sicher sein muss, wenn ich jetzt den Schritt gemacht habe, und ich habe ihn schnell gemacht, dass mein Prothesenfuß auch wieder vorne ist und die Ferse Kontakt findet und ich damit in die Standphase wieder überleiten kann.
Und das, da kann man ja nicht, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, immer auch genau so lange drüber nachdenken, sondern das muss sich irgendwann automatisieren. Das heißt, wird diese Prothese aufgenommen in das Körperbild, was man im Hirn eigentlich dann von seinem eigenen Körper auch hat?
Also es ist so, dass
es automatisch geht?
Den Mechanismus der Propriozeption gibt. Das ist eine neurophysiologische Tiefensensibilität. Das ist ein ganz geschickter Mechanismus und da wird im Prinzip geben alle Gelenke und auch alle Oberflächen des Körpers Rückmeldungen an das Gehirn, in welchem Belastungs- und Winkelzustand ist mein Bein. Wenn ich in der Fußsohle aufstehe, meldet die Fußsohle zurück, das Gewicht ist voll drauf. Wenn ich nachher auf den Zehen stehe, melden die Zehen zurück. Jetzt ist das Gewicht eben auf den Zehen. Es kommt dazu, dass ich in die Abrollphase komme. Und sobald ich in die Abrollphase komme, wird automatisch das Kniegelenk freigegeben. Das ist ein extrem komplexer Vorgang und der findet, wie gesagt, in Millisekunden über eine Nervenreizleitung statt. Die ist verloren gegangen, wenn man amputiert ist. Aber der Stumpf kann Teile davon, leider nur sehr kleine Teile, aber immerhin Teile davon, auch wieder übernehmen. Das heißt, das Stumpfende meldet unbewusst oder unterbewusst an das Gehirn, in welchem Belastungszustand bin ich. Habe ich gerade viel Druck auf dem Stumpfende? Das heißt, ich stehe mit vollem Körpergewicht drauf. Habe ich wenig? Habe ich Entlastung? Das heißt, die Prothese ist in der Luft. Ich habe im Moment keinen Kontakt zum Boden. Und da findet schon was statt, dass ein geübter Prothesenläufer auch nicht mehr gucken muss, wo ist meine Prothese, der weiß das ganz automatisch.
Also eine gute Prothese, ein guter fremder Körperteil kann wirklich Teil des eigenen Körpers werden und man kann sogar etwas davon spüren. Achim Kunze, Orthopädie-Technikermeister in Wiesbaden, ganz herzlichen Dank. Und noch was gibt es schon längst, Implantate, die menschliche Sinne wiederherstellen oder wenigstens verbessern, auch das Ohr. Das Cochlea-Implantat ist eine Innenohrprothese, die operativ in die Schädeldecke und das Innenohr eingesetzt wird und die intakt gebliebene Hörnervfasern direkt elektronisch reizt. Es ermöglicht tauben, ertaubten und hochgradig schwerhörigen Menschen wieder zu hören oder hören zu lernen. In Friedberg gibt es ein Zentrum, das diese Implantation durchführt. Klaus Pradella war dort.
Ich mache mal Stopp und Sie wiederholen dann das, was Sie verstanden haben.
Nachtgedanken.
Bisschen lauter.
Bisschen lauter?
Denke ich an Deutschland in der Nacht?
Nicht in Deutschland über Nacht.
Na, nicht ganz.
Denke ich an Deutschland in der Nacht?
Denke ich an Deutschland über Nacht.
In der Nacht?
In der Nacht,
genau.
So.
Dann bin ich und bin schon.
Reinhard Fritz aus Runkel bei Limburg lernt wieder richtig hören. In der Therapiestunde im Cochlea-Implantzentrum in Friedberg spielt ihm Therapeutin Sonja Teindl aus dem Computer abschnittweise Heinrich Heines Nachtgedanken vor. Bis auf wenige Ausnahmen klappt es bei dem Rentner schon ganz gut mit dem Hören. Und das, obwohl der 74-Jährige erst vor einigen Wochen sein zweites Implantat erhielt. 1978 hatte er in noch jungen Jahren kurz hintereinander zwei Hörstürze erlitten. Doch trotz Hörgeräten, seine akustische Wahrnehmung wurde immer schlechter. Bis er Ende der 90er Jahre erstmals von Cochlea Implant erfuhr, zu Deutsch einer transplantierbaren künstlichen Hörschnecke. Vor 10 Jahren wurde ihm dann am linken Ohr eine solche Innenohrprothese eingesetzt.
Dann bin ich im Mai operiert worden. Und für mich war wie ein Wunder, dass ich am Heimweg schon das Regen. Ist heute immer noch wie ein Wunder.
Reinhard Fritz ist in Deutschland inzwischen einer von rund 10.000 Trägern eines Cochlea-Implant. Mit dem Streichholzschachtelgroßen Gerät können Menschen, die im Laufe ihres Lebens schwerhörig oder taub werden, ebenso wieder hören wie Patienten, die zuvor noch nie hören konnten. Die Medizin imitiert dabei auf technische Weise den natürlichen Vorgang des Hörens, erklärt Professor Gottfried Diller, der Leiter des CIC in Friedberg.
Beim CI wird der Hörnerv gereizt. Da wird das, was man hört, in dem sogenannten Prozessor verarbeitet. Das kann man sich vorstellen wie ein kleiner Hörcomputer. Der produziert dann Signale, die dann als Impuls an den Hörnerv dann weitergibt. Und das zentrale Nervensystem lernt dann mit der Zeit, mit diesen neuen Impulsen zu hören.
Mit einer Hörtherapie lernen auch ältere Patienten schnell, sich mit dem Gerät zurechtzufinden, auch wenn es anfangs wie aus dem Computer klingt. Gutes Hören mit dem Cochlea-Implant ist allerdings auch abhängig von den räumlichen Bedingungen.
Der Alltag besteht natürlich aus schlechten akustischen Bedingungen, die wir als Hörende ein Stück weit kompensieren können. Wenn wir in einem großen Raum sind mit vielen Leuten, können wir zwar noch unsere Nachbarn als Gesprächspartner verstehen, das wird dann für einen CI-Träger schwierig werden.
Auch das Hören, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt, ist eingeschränkt. Trotzdem hat die Technik in den letzten Jahren für deutliche Verbesserungen gesorgt, sagt Professor Jens-Peter Klussmann vom Uniklinikum in Gießen, eine von 45 Kliniken in Deutschland, in denen das CI transplantiert wird.
Man ist sehr optimistisch, dass auch die Entwicklungen in der Zukunft die Systeme noch verbessern, aber auch heute schon ist mit den jetzt vorhandenen Systemen ein sehr gutes Hörergebnis und Sprachverstehen zu erreichen.
Klaus Pradella über das Cochlea-Implantat, das Hören wieder möglich macht. Noch einmal zu Heinrich von Kleist, dem Tänzer und dem Marionettentheater.
Er lächelte und sagte, er getraue sich zu behaupten, dass wenn ihm ein Mechanikus nach den Forderungen, die er an ihn zu machen dächte, eine Marionette bauen wollte, er vermittels derselben einen Tanz darstellen würde, den weder er noch irgendein anderer geschickter Tänzer seiner Zeit zu erreichen imstande wäre. »Haben Sie«, fragte er, da ich den Blick schweigend zur Erde schlug, »haben Sie von jenen mechanischen Beinen gehört, welche englische Künstler für Unglückliche verfertigen, die ihre Schenkel verloren haben?« Ich sagte, nein, dergleichen wäre mir nie vor Augen gekommen. »Es tut mir leid«, erwiderte er, »denn wenn ich Ihnen sage, dass diese Unglücklichen damit tanzen, so fürchte ich fast, Sie werden es mir nicht glauben.« Ich äußerte scherzend, dass er ja auf diese Weise seinen Mann gefunden habe, denn derjenige Künstler, der einen so merkwürdigen Schenkel zu bauen imstande sei, würde ihm unzweifelhaft auch eine ganze Marionette seinen Forderungen gemäß zusammensetzen können. Und der Vorteil, den diese Puppe vor lebendigen Tänzern voraushaben würde? Der Vorteil? Zuvörderst ein negativer, mein vortrefflicher Freund, nämlich dieser, dass sie sich niemals zierte. Ich lachte. Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da wo keiner vorhanden ist. Doch ich bemerkte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte und bat ihn, fortzufahren. Ich lachte. Allerdings, dachte ich, kann der Geist nicht irren, da wo keiner vorhanden ist. Doch ich bemerkte, dass er noch mehr auf dem Herzen hatte und bat ihn, fortzufahren.
Heinrich von Kleist später noch einmal. Schlauer, höher, weiter, die Menschmaschine der Tag in HR2 Kultur. Klar, dass man Menschen mit Technik hilft. Das ist ein edles Ziel der Medizintechnik. Aber die Leistungssteigerung mittels Technik weckt auch ganz andere Begehrlichkeiten, nicht nur im Sport. Dem japanischen Roboterbauer hat auch schon die amerikanische Armee Geld angeboten, damit die Forschung sich mit der Optimierung des Soldaten beschäftigt. Die Menschmaschine als Kampfmaschine, der Cyborg-Soldat, ein Mischwesen aus Mensch und Technik, für manche ein Traum, den Jörg Hafgemeier skizziert.
Ein stark zerklüftetes, abweisendes Gebirge mit steilen Felswänden, tiefen Tälern, dünn besiedelt, sehr schwer zugänglich. Seit knapp 3 Wochen verfolgen hier 4 dieser militärischen Monster, Big Brick, großer Baustein genannt, die Spuren einer weltweit gesuchten Terroristengruppe. 3 Uhr morgens. Ein schwarzes Ungetüm gleitet mit einem nicht zu hörenden und nicht zu sehenden Raketenantrieb parallel zum Steilhang nach oben. Die Antriebsaggregate sind an den beiden Waden angebracht, dienen dem Auftrieb wie der Steuerung. Geschwindigkeit knapp 50 Stundenkilometer. Nach wenigen Sekunden ist der Felsvorsprung erreicht. Big Brick hatte den mit seinem eigenen Super-GPS-Navigationssystem ausfindig gemacht. Das steckt neben einem Hochgeschwindigkeitsrechner in seinem linken Arm. Dort ist auch die abhörsichere, verschlüsselt sendende und empfangende Kommunikationsplattform untergebracht, auf einer Fläche von 25 Quadratzentimetern. Big Brick hat seit knapp 3 Wochen nicht geschlafen. Das braucht er auch nicht. In seinem ultraleichten Schutzpanzer sind auf dem Rücken 2 unabhängig voneinander arbeitende Labore untergebracht. Das eine für die Abwehr und den Einsatz biologischer und chemischer Kampfstoffe, das andere zur eigenen Versorgung. Dem Körper des Soldaten werden intravenös flüssige Lebensmittel zugeführt. Ein Entsorgungssystem fängt die Körperausscheidungen auf, vernichtet sie. In das Nerven- und Blutbahnsystem werden dem Soldaten ständig für diese Art Einsatz entwickelte chemische Substanzen zugeleitet. Militärisches Doping. Enthemmende und entkrampfende Mittel, entspannende Substanzen werden immer wieder zugeführt. So kann Big Brick bis zu 4 Wochen ununterbrochen eingesetzt werden. Pausenlos. Die auf den Schutzhandschuhen und dem Helm angebrachten unsichtbaren Sensoren haben Bewegungen registriert. Menschliche, hat das im Brustpanzer installierte Sonarsystem in Sekundenbruchteilen herausgefunden. Big Brick schaltet sein auf eine Entfernung von bis zu 9 Kilometern hochauflösendes Nachtsichtgerät ein, bestimmt mit seinem Navigationssystem die Position der Geräuschquelle. 2 Straßenkurven weiter bergauf. Innerhalb von 4 Sekunden drückt sich der Soldat auf 2 Kurven oberhalb der georteten Geräusche rauf, steht auf 2 unter seinen Stiefelsohlen erzeugten Luftkissen hinter einem Felsen in der Kurve. 4 Schatten bewegen sich vorsichtig und leise auf der engen Bergstraße. Big Brick hebt den rechten Arm, seine Gefechts- und Waffenzentrale, winkelt ihn an. 4 Projektile zischen hervor, bohren sich in die Oberkörper der herannahenden Männer. Die werden unmittelbar gelähmt.
Jörg Hafgemeier über die militärischen Wunschträume, die Entwicklung von leistungssteigernder Technik voranzutreiben. HR2 Kultur der Tag, schlauer, höher, weiter, die Menschmaschine. Die Vorbilder für unschlagbare Menschmaschinen gibt es schon längst auf der Leinwand.
Das Kino der 80er und 90er Jahre hat sie geliebt, die Hybriden aus Mensch und Maschine. Zum Beispiel den Robocop, einen ehemaligen Menschen, der nach einem Unfall mit einem Körperpanzer überzogen wird, um das restliche menschliche Gewebe zu schützen und jedem Angreifer Furcht und Schrecken einzujagen. Der ideale Ordnungshüter. Noch ausgefeilter ist sein Nachfahre konzipiert.
Die Terminator sind Infiltrationseinheiten, halb Mensch, halb Maschine. Darunter ist ein Kampfchassis aus einer Hyperlegierung, Mikroprozessoren kontrolliert. Voll gepanzert und sehr widerstandsfähig, aber außen ist es lebendes menschliches Gewebe. Fleisch, Haar, Haut, Blut, gezüchtet für die Cyborgs.
Das klingt alles schauderhaft und soll uns Humanwesen einen fürchterlichen Schrecken einjagen. Genauso wie die Spezies der Borg aus dem Star Trek-Universum. Bleiche Wesen mit maschinellen Aufsätzen, die nur im Kollektiv leben. Aber warum so düster? Warum könnte nicht in einer Mensch-Maschinen-Mischung auch ein möglicher Fortschritt verborgen liegen? So dachte jedenfalls die amerikanische Feministin Donna Haraway. In ihrem Cyborg-Manifest von 1985 heißt es:
Cyborgs sind Geschöpfe in einer Post-Gender-Welt. Im Unterschied zu Frankensteins Monster erhofft sich die Cyborg von ihrem Vater keine Rettung durch die Wiederherstellung eines paradiesischen Zustands. Das heißt, durch die Produktion eines heterosexuellen Partners. Die Cyborg träumt nicht von einem sozialen Lebenszusammenhang nach dem Modell einer organischen Familie.
Die Cyborg nämlich hat gegenüber dem profanen Menschen einen entscheidenden Vorteil. Sie kann sich leichter unabhängig machen, steckt nicht im Netz menschlicher Abhängigkeiten. Die Interaktion von Mensch und Maschine, also einem biologischen und einem technischen System, ist nicht vorhersehbar und weniger einfach zu kontrollieren. Es gibt, anders als noch bei Dr. Frankenstein, keinen Schöpfer und keinen Vater, der Befehle erteilen kann. Die Cyborg hat Handlungsspielräume. Sie vereint menschliche Moral und Empathie mit technischer Brillanz. Donna Haraway schreibt:
Im späten 20. Jahrhundert, in unserer Zeit, einer mythischen Zeit, haben wir uns alle in Chimären, theoretisierte und fabrizierte Hybride aus Maschine und Organismus verwandelt. Kurz, wir sind Cyborgs. Cyborgs sind unsere Ontologie. Sie definieren unsere Politik. Die Cyborg ist ein verdichtetes Bild unserer imaginären und materiellen Realität.
Sind das verlockende Aussichten? Oder liegt genau darin der reale Horror? In der Figur des Cyborg geht es ans anthropologisch Eingemachte. Der Mensch müsste nichts weniger als das Prinzip der biologischen Schöpfung aufgeben. Eine unangenehme Vorstellung, zumal der Ausgang ungewiss ist. Doch wenn es tatsächlich bereits Realität ist?
Hört sich fast so an. Marius Galler über den Cyborg im Kino, der Tag in HR2 Kultur über die Menschmaschine. Heinrich von Kleists Ich spricht noch immer mit dem Tänzer über das Marionettentheater.
Ich sagte, dass ich gar wohl wüsste, welche Unordnungen in der natürlichen Grazie des Menschen das Bewusstsein anrichtet. Ich badete mich, erzählte ich, vor etwa 3 Jahren mit einem jungen Mann, über dessen Bildung damals eine wunderbare Anmut verbreitet war. Er mochte ungefähr in seinem 16. Jahre stehen und nur ganz von fern ließen sich, von der Gunst der Frauen herbeigerufen, die ersten Spuren von Eitelkeit erblicken. Es traf sich, dass wir gerade kurz zuvor in Paris den Jüngling gesehen hatten, der sich einen Splitter aus dem Fuße zieht. Der Abguss der Statue ist bekannt und befindet sich in den meisten deutschen Sammlungen. Ein Blick, den er in dem Augenblick, da er den Fuß auf den Schemel setzte, um ihn abzutrocknen, in einen großen Spiegel warf, erinnerte ihn daran. Er lächelte und sagte mir, welch eine Entdeckung er gemacht habe. In der Tat hatte ich in eben diesem Augenblick dieselbe gemacht. Doch sei es, um die Sicherheit der Grazie, die ihm beiwohnte, zu prüfen, sei es, um seiner Eitelkeit ein wenig heilsam zu begegnen, ich lachte und erwiderte, er sähe wohl Geister. Er errötete und hob den Fuß zum 2. Mal, um es mir zu zeigen. Doch der Versuch, wie sich leicht hätte voraussehen lassen, missglückte. Er hob verwirrt den Fuß zum 3. und 4. Er hob ihn wohl noch 10 Mal. Umsonst, er war außerstande, dieselbe Bewegung wieder hervorzubringen.
Heinrich von Kleist über das Marionettentheater. Jetzt haben wir schon einige Beispiele von der existierenden Verschmelzung von Mensch und Maschine gehört, die die Frage, wie weit sind wir mit der Verschmelzung von Mensch und Maschine, eindeutig mit ganz schön weit beantworten lässt. Hörimplantate, Prothesen mit oder ohne Computerunterstützung, natürlich auch Herzschrittmacher. Diese Formen der Verschmelzung sind alle unumstritten. Natürlich hilft man gerne Beinamputierten, wieder gehen zu können, und das zu optimieren mit weiterem Technikeinsatz ist auch ethisch nicht anzuzweifeln. Und damit nähern wir uns der letzten Frage dieser Sendung. Wo sind die ethischen und moralischen Grenzen der Verschmelzung von Mensch und Maschine? Gestritten wird in der Sportwelt darüber, ob sich ein Mensch, der sich mit technischen Hilfsmitteln in die Leistungsspitze der Leichtathleten hochgearbeitet hat, auch bei deren Wettkämpfen gleich berechtigt teilnehmen darf. Rechtlich ist die Sache geklärt. Es gab ein Gutachten, mit einem der Gutachter spreche ich gleich. Und damit sind wir bei dem Ausgangspunkt der Sendung, Oskar Pistorius, genannt der Blade Runner. Er hat eine Grenze überschritten, hat sich durchgesetzt in einer Welt, in der Behinderung bisher Ausschlusskriterium war.
Meine Eltern haben mir immer auf den Weg gegeben, dass ich alles schaffen kann. Solange du daran glaubst, solange du überzeugt bist, dass du es schaffen kannst, schaffst du es auch. Auch meine beiden Geschwister haben mich immer unterstützt, als ich mit dem Leistungssport anfing. Vor dem Sportgericht setzte der seit seinem ersten Lebensjahr Unterschenkel amputierte Pistorius seine Aufnahme in die normale, die nicht behinderte Sportwelt durch. Das war 2008, aber sein Olympiatraum platzte, weil er die Quali-Zeiten für Peking verfehlte. 2009 hatte er einen schweren Bootsunfall, überlebte nur mit großem Glück. Und dann wurde er nach einer alkoholisierten Party auch noch verhaftet, weil er angeblich eine Freundin geschlagen haben soll. Dagegen wehrt er sich bis heute mit einer Verleumdungsklage. Aber immer weiter trainierte er in seiner Heimbasis Pretoria und pirschte sich langsam wieder an seine Bestform heran. Jetzt hat er die WM-Zeit geschafft und auf Twitter überschlagen sich Fans, Freunde und Sportkameraden mit Glückwünschen und Bewunderungsäußerungen. Unglaublicher Lauf, heißt es da. Ein großes Juhu an Oscar, meinen Helden. Sogar die US-Botschaft in Südafrika gratulierte. Oscar Pistorius bedankte sich artig für über 300 Glückwünsche. Sein Mund sei schon ganz taub vom Dauergrinsen. Der Tag nach dem Erfolg, so erklärte er in seinem Tweet, fühle sich irre an. Harte Arbeit zahle sich nun aus und er wolle jetzt erst recht weiterarbeiten. Sein großes Ziel heißt seit langem London 2012. Dann bin ich 25 Jahre alt und das beste Sprinteralter ist sowieso zwischen 27 und 29. Ich müsste also auf dem Höhepunkt sein und vielleicht von der Leichtathletikwelt endlich auch akzeptiert.
Klaus Stecker über Oscar Pistorius, den südafrikanischen Sprinter, der mit Unterschenkelprothesen an der WM teilnahm. Jan Goldmann, Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln am Institut für Biomechanik und Orthopädie. Guten Tag.
Schönen guten Abend.
Sie waren beteiligt an dem Gutachten über Oscar Pistorius, das von dem Leichtathletikweltverband IAAF 2007 in Auftrag gegeben worden war, mit dem Ergebnis, er hat einen Vorteil gegenüber den anderen Läufern. Warum?
Es ist so, dass Oscar Pistorius in der Beschleunigungsphase zwar einen Nachteil hat, weil er natürlich keine Muskeln hat, die kontrahieren und den Körper vorwärts treiben, aber dann ab etwa 150 Metern, wenn er also seine Höchstgeschwindigkeit erreicht hat, er einen energetischen Vorteil bekommt, da die Energieverluste der Prothese gerade mal 8% betragen und der menschliche Fuß etwa bei 40% liegt. Das heißt, er hat viermal geringere Energieverluste mit Prothese bei Höchstgeschwindigkeit.
Woran liegt das?
Das liegt einfach daran, dass der Fuß sehr stark verformt wird, wenn er auf den Boden aufkommt und natürlich exzentrisch, konzentrisch arbeiten muss, dadurch nicht ganz so viel an Energie wieder generieren kann, wie jetzt die Feder, die Energie aufnimmt, wenn sie verformt wird und die dann auch wieder direkt abgeben kann. Das war früher nicht so, in den 50er Jahren. Die Prothesen gaben noch etwa 30% Energie zurück, dann in den 80ern etwa 50% und heute sind wir da schon bei knapp 90%.
Jetzt ist das sicher ein besonderer Fall für ein Gutachten. Sie haben aber auch sonst mit Gutachten zu tun und schauen sich Laufverhalten an. Was haben Sie da für Kriterien? Wie messen Sie sowas oder wie haben Sie es auch in dem Fall gemessen?
In dem Fall oder allgemein hier am Institut werden Gang- und Laufdiagnosen, Diagnostiken oder Sprintdiagnostiken durchgeführt, indem der Gangsteg oder die Laufbahn mit Kraftmessplatten armiert werden. Um diese Kraftmessplatten werden Hochgeschwindigkeitskameras aufgebaut. Der Athlet wird gemarkert an bestimmten anatomischen Punkten, der unteren Extremität meistens, um dann Segmente zu bestimmen, um Gelenkmittelpunkte zu bestimmen und dann die Drehmomente, also die Kinetik und die Kinematik werden dann invers dynamisch in einem Modell zusammengebracht und wir dann Drehmomente, mechanische Leistung und Energie an den Gelenken bestimmen können.
Das hört sich kompliziert an. Also man misst den Abdruck, nehme ich an, mit diesen Kraftmessplatten und dann wird über Kameras der Laufvorgang beobachtet und dann eingeschätzt und analysiert.
Über die Kraftmessplatten nehmen wir die Bodenreaktionskräfte auf und die werden dann mit der Bewegung kombiniert.
Mhm. Jetzt haben Sie eben gesagt, er hat, also Oscar Pistorius hat einen Nachteil, wenn er losläuft. Also er kann langsamer starten, dann irgendwann aber hat er einen Vorteil ab einer gewissen Strecke. Und wenn Sie das jetzt in der Gesamtbilanz ansehen, würden Sie sagen, bleibt ein Nachteil oder ein Vorteil für ihn im Gegensatz zu den anderen?
Nein, das ist schwierig zu beurteilen, weil man natürlich jetzt nicht weiß, inwiefern der Nachteil tatsächlich ein großer Nachteil ist. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass der Beschleunigungsweg etwa 100 Meter beträgt und bei einer Gesamtstrecke von 400 Metern entspricht es eben nur ein Viertel des Weges. Das heißt, er hätte über 300 Meter dann, wenn er bei 100 Meter Höchstgeschwindigkeit erreicht, einen mechanischen Vorteil.
Mhm. Es geht ja dabei auch immer um die Frage, was ist ein technisches Hilfsmittel, weil die sind natürlich nicht zugelassen bei solchen Wettkämpfen, aber es gibt ja auch andere Formen von, sagen wir, einer Art Techno-Doping. Also der eine kann einen besseren Sportschuh tragen als der andere oder der eine Tennisspieler hat einen besseren Schläger oder die Schwimmer haben es mal mit Ganzkörperanzügen versucht. Wo sind denn da die Grenzen?
Na, die Grenzen legen im Allgemeinen die Verbände fest. Aber ich meine, jeder kann ja sich den Schuh selber auch zulegen oder den Tennisschläger. Bei einer Prothese ist natürlich noch was anderes, weil ich als gesunder Nichtbehinderte mir natürlich jetzt nicht einfach eine Prothese anschnallen kann, um dann die 400 Meter dann zu laufen. Das funktioniert ja dann nicht.
Was man gemeinhin aber auch nicht als Nachteil empfindet, dass man das nicht kann, sondern eher als Vorteil, dass man es nicht muss. Richtig. Man weiß ja aber aus zum Beispiel dem Radsport, dass Sportler auch unter Umständen sehr deftig mit ihrem Körper umgehen und es ihnen nicht unbedingt so wichtig ist, was sie für ein Risiko unter Umständen mit Doping in Kauf nehmen. Gibt es denn auch schon mal Sportler, die bei Ihnen vorsprechen und sagen, wie kann ich mich technisch optimieren lassen, eine künstliche Sehne vielleicht zum Beispiel oder sowas?
Nein, also soweit ist es Gott sei Dank noch nicht. Hier gibt es keine Sportler, die sich diesbezüglich vorstellen und ich hoffe, das wird auch in nächster Zeit nicht passieren.
Jan Goldmann, Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln am Institut für Biomechanik und Orthopädie. Dort wurde das Gutachten für Oskar Pistorius erstellt. Ganz herzlichen Dank. Jetzt haben wir gehört von vielen technischen Möglichkeiten zur Steigerung menschlicher Fähigkeiten, von konventionellen Prothesen, computerunterstützten und von solchen, die irgendwann einmal direkt aus dem Gehirn die Steuerungssignale empfangen sollen. Damit stellt sich schon längst die ethische Frage, was ist eigentlich wünschenswert? Was passt eigentlich in unser Menschen- und unser Weltbild? Dr. Stefan Gammel, Philosoph am Interdisziplinären Institut für Nanoforschung an der TU Darmstadt. Guten Tag.
Guten Tag.
Ist es denn ethisch gesehen ein Unterschied, ob die Technik zum Einsatz kommt, um Folgen von Krankheiten zu lindern, um Lebensqualität zu steigern oder die Teilnahme am normalen Alltag zu ermöglichen, oder ob es um die maximale Leistung eines Sportlers oder eines Soldaten geht?
Das ist ethisch gesehen schon ein Unterschied. Das ist die Diskussion der Grenze zwischen Therapie und Enhancement, also Verbesserung des Menschen. Soll eine Krankheit geheilt werden oder soll der Mensch an sich verbessert werden, wie es bestimmte gesellschaftliche Gruppen, zum Beispiel die Transhumanisten, sich wünschen, die den Menschen als Mängelwesen überwinden wollen. Und bei solchen Fragestellen kommt man natürlich in die Problematik verschiedener Weltanschauungen, verschiedener Weltbilder und Menschenbilder, die dann aufeinanderprallen.
Die sich sicher auch im Fall von Oskar Pistorius ja gar nicht so klar positionieren können, weil das ist ja wohl dann ein Grenzfall, oder?
Das ist natürlich ein Grenzfall, weil einerseits ist es ja, handelt es sich ja um eine Prothese, die sozusagen den Verlust der Füße kompensiert. Andererseits ist die Diskussion natürlich, ob Oskar Pistorius durch diese Prothesen Vorteile gegenüber anderen Läufern hat. Und das ist dann ein Grenzbereich, der nicht eindeutig entscheidbar ist. Ist es noch therapeutisch oder ist es nicht auch schon eine Verbesserung der Laufleistung?
Es geht ja aber auch darum, das Weltbild oder das Menschenbild an sich einzuordnen in solche Entwicklungen. Also wenn der Mensch mit Maschine verschmilzt, wenn er wirklich eins wird damit, wenn es schon irgendwann auch untrennbar wird, dann steht ja die Frage dahinter, wann ist der Mensch denn eigentlich dann überhaupt vielleicht gar kein Mensch mehr?
Ja, es gibt da dazu von Kevin Warwick, das ist ein bekannter Kybernetiker, der auch Selbstversuche an sich macht, das Zitat, mit wie vielen Implantaten ist ein Mensch noch ein Mensch und ab wann ist er ein Cyborg?
Und das also ist eine Menschmaschine im Prinzip.
Eine Menschmaschine, genau. Und das ist natürlich dann die Frage auch des Weltbildes. Insofern geht man, wie zum Beispiel jetzt eine religiöse Position, davon aus, dass der Mensch ein Ebenbild, ein Geschöpf Gottes ist, das nicht verändert werden darf. Oder ist der Mensch ein Produkt der Evolution, das durch technische oder biochemische Maßnahmen nach Bedarf verbessert werden kann? Und also die Frage, was ist der Mensch überhaupt?
Und wie würden Sie die beantworten? Wie viel Maschine darf im Mensch sein, damit er noch Mensch ist?
Das ist eine schwierige Frage natürlich. Es kommt darauf an, wie man Mensch definiert. Und es gibt natürlich, die Ethik hat darauf keine Antwort, dass sie sagt, also die Ethik hat beschlossen, oder der Ethikrat hat beschlossen, das ist ein Mensch und das ist kein Mensch mehr. Aber es hängt natürlich auch vom Selbstverständnis des Menschen ab.
Also muss das jeder für sich beantworten?
Es muss letzten Endes einen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess beantwortet werden über die Vorstellung, was ist der Konsens in der Gesellschaft darüber, was ein Mensch ist. Also es ist ein bisschen ähnlich wie die Frage, ist ein Fötus ein Zellhaufen oder ist ein Fötus ein beginnendes menschliches Leben? Das sind auch Fragen, die sich nur sehr bedingt durch die Wissenschaft entscheiden lassen und die auch sehr viel von den Wertvorstellungen der Menschen abhängen.
Ich habe ein Zitat gelesen von dem bekannten Roboterforscher Yoshiyuki Sankai aus Japan, der sagt, das ist eine neue Form der Evolution. Der Mensch entwickelt sich weiter, aber technisch nicht biologisch. Dann könnte man ja sagen, okay, dann wird der Mensch eben irgendwann immer mehr Technik, dann wird er vielleicht immer mehr Cyborg und so what?
Genau, das ist natürlich eine Position, dass man sagt, wobei es natürlich ein bisschen irreführend ist, muss ich jetzt anmerken, zu sagen, das ist eine Weiterführung der Evolution. Denn Evolution ist Zufall und Selektion.
Das hat auch was mit Genetik zu tun, was natürlich mit Technik nicht funktioniert.
Also dieses Auslesen des Bestangepassten, während Technik natürlich eine bewusste und zielgerichtete Weiterentwicklung des Menschen ist. Und dann ist dann die Frage, ist der Mensch sozusagen die Gesamtheit aus Geist und Leib oder ist der Mensch ein Informationsmuster, das wir Bewusstsein nennen, das beliebig in verschiedenen Körpern oder auch zum Beispiel auf der Festplatte eines Computers sein kann und es ist trotzdem noch Mensch.
Wenn man jetzt in diesem Weltbild weiterdenkt, dann bedeutet das ja aber auch gesellschaftlich, dass man an der Perfektionierung des Menschen immer weiterarbeitet und dass dadurch natürlich auch eine Form von Druck entsteht, aus der Möglichkeit vielleicht auch die Verpflichtung wird, so wie viele Behindertenverbände beklagen, dass durch pränatale Diagnostik es immer stärker die Vorwürfe gibt, dass sowas ist doch heute nicht mehr nötig, dass andere Menschen oder in anderen Situationen dann vielleicht konfrontiert werden, aber warum lässt du dir denn nicht diese wunderbare Prothese machen, wenn man sich denn eigentlich dann dagegen entscheidet? Also läuft man da auch Gefahr, in so eine gesellschaftliche Debatte zu kommen?
Ich denke schon. Also es ist ja auch eine Frage der Verteilungsgerechtigkeit zum Beispiel. Wenn so ein Druck aufgebaut wird, ja, warum lässt du dir nicht diese Prothese machen, dann bist du leistungsfähiger, zum Beispiel auch bei der Arbeit. Dann ist es auch eine Frage, wer kann sich zum Beispiel so eine Prothese dann leisten? Erstens innergesellschaftlich, welche gesellschaftlichen Gruppen haben Zugang zu solchen Technologien? Und auch global gesehen, ob es dann auch wieder eben den Unterschied zwischen den sich jetzt auch ultimativ menschlich hochrüstenden Industrienationen gibt und den Entwicklungsländern, die da überhaupt nicht mithalten können. Also dieser Druck, diese Abgrenzung, wer kann sich das leisten? Denn es ist ja anzunehmen, dass solche Prothesen dann auch marktwirtschaftlich vertrieben werden, Angebot, Nachfrage, Preis, dass sich dann eben neue Klüfte auftun zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen und zwischen verschiedenen globalen Regionen.
Also ganz offensichtlich ist auch diese ethische Frage nicht nur individuell zu beantworten, was ist wünschenswert oder was passt in unser Menschenbild, sondern wir müssen sie auch gesellschaftlich diskutieren. Dr. Stefan Gammel vom Nanobüro der TU Darmstadt, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag aus der Welt der Menschmaschinen, der Cyborgs, der Menschen mit künstlichen Bauteilen, wie Wikipedia diesen Begriff definiert. Der aufsehenerregende Fall des Sprinters Oskar Pistorius diente uns dabei als Anlass zu betrachten, wie weit eigentlich Natur und Technik, Mensch und Computer schon miteinander verschmolzen sind. Und es ist deutlich geworden, dass noch längst nicht alle ethischen Fragen, die sich zu dieser Entwicklung stellen, die rasant voranschreitet, beantwortend sind. Auch nicht nach dieser einen Stunde. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und verabschiede mich mit Christian Morgensterns Einlassung zu unserem Thema.
Ein Knie geht einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie. Sonst nichts. Im Kriege ward einmal ein Mann erschossen um und um. Das Knie allein blieb unverletzt, als wär's ein Heiligtum. Seitdem geht's einsam durch die Welt. Es ist ein Knie, sonst nichts. Es ist kein Baum, es ist kein Zelt. Es ist ein Knie, sonst nichts.
HR2 Kultur Podcast.
Wann Ihr Tag beginnt, entscheiden Sie.
Der Tag. Gebühren für gutes Programm.